dann hat er eine Flasche bestellt und dann haben wir Flaschen bestellt und Flaschen und dann ging es mehr. Und mit einem, also es war wirklich eine Sturm- und Drangzeit. Dann habe ich mir das mal so cool durchkalkuliert, was müssen wir gleich an Rechnung bezahlen? Da waren wir irgendwie bei 10.000 Euro.
Clubgeflüster, dein Podcast mit interessanten Menschen, Stories und Insights aus dem Nachtleben und der Eventbranche.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Clubgeflüster, dein Podcast, der interessante Menschen aus dem Nachtleben und aus der Eventbranche vorstellt. Mein Name ist Patrick, ich bin der Host des Podcasts und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute habe ich einen Multiunternehmer bei mir und zwar Marcel Ölbracht. Grüß dich, Marcel.
Hallo Patrick, grüß dich. Schön, dass Servus. Es geklappt hat heute.
Ja, schön, dass du da bist, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Freut mich echt.
Ja, ich bin deinem Podcast ja auch schon ein bisschen am Recherchieren, habe mir das ein oder andere auch schon angehört und dann
sehr gut.
Kam mir im Büro darauf, dich einfach mal anzusprechen, beziehungsweise mal anzuschreiben.
Ja, freut mich aber, dass es geklappt hat. Sehr gefreut, ja, auf jeden Fall. Erzähl doch mal, was genau du in der Branche machst.
Was ich in der Branche mache? Also ich glaube, so in den letzten Jahren habe ich versucht, auf dem Markt zu überleben, der ja aktuell jetzt nicht so einfach ist. Aufgrund von Corona natürlich.
Ja.
Aber primär ist es so, dass ich Eventveranstalter bin und darüber hinaus in der Nachtresidenz Geschäftsführer bin, habe aber noch mehrere Firmen, also bin im Grunde genommen Multiunternehmer in vielerlei Sparten, habe mich aber da, wo ich jetzt heute quasi bin, in der Nachtresidenz, die Homebase für mich und für meine Mitarbeiter dargestellt hat, da hochgearbeitet und hochgedribbelt. Mehr oder
man
weniger.
Man muss noch sagen, nach der Residenz in Düsseldorf.
Ja, genau, richtig, ja. Ja, aber ich denke, also das wäre ja schon traurig, wenn wir jetzt nicht über Düsseldorf hinaus bekannt wären. Aber das glaube ich schon, also es wird ja immer so ein bisschen mit dem P1 in München verglichen.
Ja.
Also das mache ich momentan, also beziehungsweise das mal kurz abgerissen, aber stell mir da einfach ein paar Fragen, wenn du willst, oder was dich interessiert.
Wie lange machst du das? Also du hast gemeint, du hast, warst jetzt so gesagt erst in der Eventbranche tätig als Event Creator beziehungsweise Event Manager. Ja. Wie kam dann der Übergang so gesagt von Event Manager zu einem Geschäftsführer?
Ja, das ist eine ganz ganz kuriose Geschichte. Also ich meine, jeder hat ja einen gewissen Elternanteil, der sich darauf bezieht, dass die Kinder irgendwas machen müssen.
Ja.
So, ich komme aus einem Düsseldorfer Viertel, wo es jetzt im Grunde genommen nicht so gut betucht bin, also die Familien so gut betucht sind.
Ja.
In Düsseldorf-Garrad. Und da bin ich halt aufgewachsen. Mein Elternhaus hat nicht jetzt die finanzielle Möglichkeit gehabt, mir jetzt irgendwie was, wie das vielleicht bei dem einen oder anderen sein könnte und auch ist, was für die Zukunft irgendwie darzustellen.
Ja.
Ich habe sehr, sehr früh angefangen immer zu arbeiten, weil ich sehr großen Wert auf Kleidungsstil gelegt habe. Arbeite mehr oder weniger seit meinem 13. Lebensjahr und habe mich dann wirklich dadurch gejobbt. Mein Traumberuf war es, immer Profifußballer zu werden. ist es leider nicht geworden. Jetzt mache ich Veranstaltungen. Und um das abzukürzen, meine Eltern haben immer gesagt, du musst was machen, Junge.
Ja.
Ich sage, ja, klar. War auch keine einfache Beziehung zu meinen Eltern zum damaligen Zeitpunkt. Yeah. Und dann habe ich meinen Zivildienst gemacht und habe da die Abnabelung meines Elternhauses vollzogen. Ich bin kaum 18 geworden, bin dann ausgezogen und habe im Zivi-Wohnheim gewohnt.
Okay, ja.
Und habe meine eigene Wohnung gehabt und habe damals mit meiner Freundin noch immer so, wie man das halt kennt, zusammen gewohnt. Und dann habe ich dann Freundeskreise kennengelernt, die mich so ein bisschen mehr in die Nachtszene reingeführt haben. Damals war es das 3001, das war unser absoluter Hotspot. Da sind wir dann wirklich wöchentlich feiern gegangen und haben dann natürlich dann auch exzessiv gefeiert. Und
das gehört dazu.
Genau. Da hat man natürlich auch das ein oder andere ausprobiert. So, aber es war einfach so eine gewisse Leidenschaft, die mich damit getragen hat. Zwischendurch habe ich auch sehr erfolgreich Fußball gespielt, was aber dann am Ende des Tages sich nicht durchgesetzt hat. Ich glaube, es lag nicht an meiner Disziplin oder an meiner Zielstrebigkeit, sondern eher an den technischen Fähigkeiten, die damals noch sehr gefragt gewesen sind.
Dafür hast du jetzt eine Branche, die ja trotzdem sehr, sehr cool ist und du kommst auf viele.
Ja, das stimmt schon. Nur damit man das mal so ein bisschen versteht. Ne? Und dann habe ich eine Ausbildung angefangen als Kaufmann im Gesundheitswesen.
Oh, okay. Auch was ganz anderes.
Ja, was ganz anderes. da habe ich mein Zeugnis gefälscht. ich habe nämlich nur einen Hauptschulabschluss, war kein Dummer, war eigentlich nur im Grunde genommen jemand, der mit auf der Welle irgendwie mitgeschwommen ist, habe mein Zeugnis gefälscht, um diesen Realabschluss zu haben.
Ja.
Und das war auch noch total kurios, weil man konnte, wenn man genau hingesehen hat, dass die Dreien im Grunde genommen so ein bisschen krumm und schief gewesen sind.
Ja, ja, ja.
Also super interessant, aber ich habe die Ausbildungsstelle bekommen.
Aber kam keiner dahinter?
Nee, kam keiner dahinter. Nee. Auch im Nachhinein nicht. Deshalb. Du bist der Erste, dem ich das quasi erzähle.
Sehr gut, sehr gut.
Ja, also wirklich. Dann habe ich die Ausbildung dann gemacht. Im Wohnstift muss man sich vorstellen, das ist so ein Seniorenwohnheim, wo man sich einkaufen muss.
Ja.
Also man kauft sich Jahre vorher ein und dann hat man einen Platz da und irgendwann geht man dahin und hat dann natürlich ein anderes Leben als zu Hause. Es ist das bessere Altenheim. Lange Rede, kurzer Sinn. Das war gar nichts für mich. Das war der Hahn im Korb von dem ganzen Damen. Das waren alles sehr, sehr langjährige Mitarbeiter schon.
Yeah.
Und da habe ich mich nicht wohl gefühlt. Dann kam irgendwann ein Kumpel zu mir, der Nico, und sagte, hör mal, Marcel, was hältst du davon, wenn wir eine eigene Party machen? Da sag ich, meinst du eine eigene Party? Ja, cool, wir gehen jedes Wochenende feiern und wir können auch selber eine Party machen. In Düsseldorf Süden war ich sehr bekannt. Und mein Spitzname ist auch Ölle, also Ölbracht, das war so mein Spitzname. War bekannt wie ein bunter Hund. Und da habe ich gesagt, ja klar, komm, mach mal eine Party. Wir haben damals immer zu einem Schlachtruf gefeiert, der über Martin in unserer exzessiven Zeit zustande gekommen ist. Der hieß Balusi. Heute geht die Balusi ab.
Genau.
Okay. Und das ist so entstanden, dass wir in einem Zimmer saßen, musst du dir vorstellen, mit mehreren Leuten, buntes Treiben, es war kurz vorm Feiern, alle hatten schon ein Sitzen und so weiter und so weiter. Und dann ging auf einmal die Tür auf mit einem Fußtritt. Boom. Der Martin stand im Raum mit einem ganz langen Mantel und wir wollten in das Treibhaus gehen und dann hat er seinen Kopf in den Nacken gelegt und hat den Kopf geschüttelt, weil er hatte so Engelsglöckchen, so ganz blondes Haar und hat dann mit der Hacke aufgestampft und hat gesagt, heute geht die Balusi ab. Und somit ist dieser Name.
Kampfruf, ja.
Ja, so ein Kampfruf. Und dann somit ist dieser Name Balusi entstanden. Und mit diesem Namen bin ich dann zu Max ins Gleiswerk im Benrath gegangen, das eine Event-Location ist, in Düsseldorfer Süden. Und habe mich da hingesetzt und habe gesagt, ich würde gerne Party machen. Mein Vorteil war, dass der Max der Sohn meiner ehemaligen Lehrerin gewesen ist. Und dann hat er mich gefragt, was ist denn Balusi? Und da habe ich gesagt, Balusi ist eine Party. Ja, was ist denn Balusi? Da habe ich gesagt, gemeinschaftliches Feiern unter Freunden. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn, unterschreibt den Vertrag von 2.500 Euro, ist mir egal, was das ist, mach mal.
Yeah.
Ja, und dann habe ich angefangen mit Partys. Mit 10 Freunden. Dann haben wir alle 100 Euro genommen, in den Topf reingelegt, nach 10 waren es nur noch 8. Danach nur noch, mein eigener Bruder ist nach der ersten Runde schon ausgeschieden, der hat seine 100 Euro zurückbekommen. Und dann hat sich das immer weiter runter revidiert.
Also pro Veranstaltung dann?
Ein bisschen, ja, sagen wir mal 2, 3 Veranstaltungen. Ja, der Alex Niggemann ist ein berühmter DJ aus, ein Kumpel von mir ist ein berühmter DJ aus Berlin, der reist quer durch die Welt. Die anderen sind dann in die Wirtschaft gegangen, der andere in die Bank gegangen und ich war immer eigentlich in Kreisen unterwegs, die gut situierter gewesen sind, als ich selber war. So, ich bin der Einzige, der dann irgendwann übrig geblieben ist und habe dann 3 Wochen vor meiner Abschlussprüfung habe ich dann meine Ausbildung hingeschmissen.
Oh, okay.
Und ich habe oben in meinem Kaminzimmer habe ich meinen ersten Arbeitsvertrag, den ich jeden Morgen sehe, wenn ich dann quasi dann da vorbeilaufe.
Ja, ja.
Da steht 4 Euro Stundenlohn drin.
So, und damals gab es noch keinen Mindestlohn.
Genau. Und ich habe das Angebot angenommen und habe die Ausbildung sausen lassen. Habe die, hab die Abschlussprüfung nicht gemacht. Meine Freundin damals, die Carola, und ihre Eltern, die kommen aus dem Ländlichen, die waren natürlich nicht so amused und haben damals dann auch, beziehungsweise die Mutter hat mir dann am Frühstückstisch gesagt, hör mal, damit kannst du doch keine Familie ernähren mit Partys. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, bin ja auch nicht mit ihm zusammen, sondern am Ende ist das mit ihrer Tochter. Und ich kann das verstehen, dass sie das schwierig finden, aber das ist meine Leidenschaft. Wir sind leider nicht mehr heute zusammen. Also was heißt leider? Es hat sich auseinander revidiert. War natürlich zum damaligen Zeitpunkt schwierig, weil es natürlich immer mehr gekriselt hat. Ich habe mich dann durchgemausert im Benrath und habe dann von den Eintrittsgeldern gelebt. Mhm. Und ja, es war dann so, dass ich dann mehr oder weniger wirklich von der Hand im Mund gelebt habe.
Ja.
Und dann musste ich natürlich irgendwann mal den Sprung in die Innenstadt wagen. Mhm. Was ich dann getan habe, ungefähr 2 Jahre später, also 2007 sind wir gestartet, 2006 und 2007, Anfang 2007 war die erste Veranstaltung. Und dann so 2009 war dann der Sprung in die Innenstadt.
Mhm.
Ja, und das war natürlich schon ein ganz anderes Kaliber, wenn man natürlich im Düsseldorfer Süden bekannt ist und dann in die Innenstadt. Und das habe ich dann natürlich auch brachial zu spüren bekommen bei der ersten Veranstaltung. Das war in Berolina Bay, das ist direkt an der Ecke von der Nachtresidenz.
Okay, ja.
Und da war die Nachtresidenz natürlich der USP überhaupt, also der Innenclub. Und da habe ich richtig gefloppt und habe dann dickes Minus hingelegt. DJ Teddy O, mit dem habe ich mich heute auch noch getroffen. Das war okay, mein cool. erster fetter Headliner, den ich damals gebucht habe.
Ja, ja.
Und der Miro, der damals im Nero, das war auch ein Club, ein sehr erfolgreicher DJ gewesen ist, der mhm. für Boris Becker, für Ralf Schumacher aufgelegt hat, ja, privat ja. und so Geschichten.
Ich glaube, Teddy O macht ja, glaube ich, die Nationalmannschaft, oder nicht?
Genau, der macht die Nationalmannschaft, ja. der macht FC Bayern, ist er ja jetzt auf der, genau. hat er mir heute erzählt, auf der Meisterschaftsfeier, die er ja, gestern cool. gewonnen haben.
Weißt du nicht, ob, mir, ne?
Ja, bist du denn auch fußballaffin?
Nicht fußballaffin, aber ich bin aus Bayern. Von
ah
daher.
Ja, okay. In Bayern dazu. Machen wir auch übrigens Partys, in München, im Upside East.
Ah, sehr gut.
Ja, beim René, auch eine tolle Location. Ja, also, und dann habe ich so ein bisschen um die Nachtresidenz herumgetänzelt
ja.
und habe damals meine Freundin, die Lisa, kennengelernt.
Okay.
Über den Martin. Und die war damals noch Studierende in, wie die Holländer sagen, in Nijmegen, also in Nijmegen. Und ja, dann bin ich bei ihr eingezogen, weil ich mich da damals von der Carola getrennt hatte.
Mhm.
Und dann habe ich dann da mit in der WG gewohnt. Hatte nichts auf der Tasche. Also im wahrsten Sinne des Wortes, war ein hart umkämpfter ja, ja. Markt. Und habe mir dann damals, und jetzt kommt die kurioseste Geschichte, ich habe immer sehr viel Urlaub bei einem Kumpel gemacht, bei Michael Thelmer, an der Côte d'Azur. Und dann, vielleicht hast du schon mal den Namen VIP Room gehört in Saint-Tropez.
Habe ich schon mal gehört, ja.
Ja, das ist der, also das ist schon einer der Clubs. Also wenn du da reinkommst, dann bist du schon.
Ja,
ja genau. Und dann haben wir eine Rundreise gemacht durch Frankreich und sind dann an ja. dem Haus gelandet, bei Michael und bei den ganzen Freunden. Und dann sind wir in VIP-Room feiern gegangen.
Oh.
Okay. Und haben da richtig einen fliegen lassen. Damals mein bester Freund, der Dimitri, der war jemand, also Russe, der Name gibt es ja schon
feiern.
Her.
Die können feiern.
Die können feiern. Der hat dann auch kein Limit gehabt. Und wir sind dann tatsächlich in den Club reingekommen und der Michael war der gut betuchteste von uns allen. Und dann hat er dann eine Flasche bestellt und dann haben wir Flaschen bestellt und Flaschen und dann ging es mehr. Und mit einem, also es war wirklich eine Sturm- und Drangzeit. Und um es abzukürzen, dann habe ich mir das mal so cool durchkalkuliert, was müssen wir gleich an Rechnung bezahlen? Da waren wir irgendwie bei 10.000 Euro.
Oh nein. Habt ihr die Zeche geprellt, oder?
Genau. Genau so ist es. Dann habe ich gesagt, so, Frauen und Kinder zuerst, also Frauen als erstes aus dem Club, dann müssen wir jetzt irgendwie die Biege machen. Dann sind wir aus dem Club raus. Und dann standen wir so an der Ecke und wir haben das Auto abseits ein bisschen geparkt an einem Kreisverkehr. Das ist total lustig. Und dann stehe ich an der Ecke und gucke die ganze Zeit immer so, wann kommt der Michael denn raus, weil der ja die meiste Kohle hatte.
Ja.
Falls, wenn er gecasht wird, könnte der ja noch die Rechnung bezahlen. Und dann hat er noch den Türstern sich verabschiedet per Handschlag. Ja. Also ne und so Geschichten. Wir waren alle natürlich voll auf Adrenalin. Und dann kommt der raus. Kommt in die Ecke, sagst du, hast du die Rechnung bezahlt? Nö. Und da war natürlich die Party unseres Lebens. An dem Abend hat sogar noch Martin Solberg aufgelegt.
Wahnsinn.
Also war eine tolle Nacht. Und wir laufen hier alle los. Alle los. Ne? So, zack, wir laufen los. Man muss sich vorstellen, Kreisverkehr. Und dahinter sieht man das Auto. Alle laufen rumherum. Außer der Ölbrach, der Idiot. Der springt natürlich auf den Kreisverkehr drauf, läuft und springt an der anderen Seite ab. Und da sind so Drähte gespannt gewesen.
Nein.
Und dann bin ich aus 2 Meter Höhe auf meinen Ellenbogen geknallt und habe ich mir den Ellenbogen zertrümmert.
Aber wenigstens habt ihr keine 10.000 Euro Rechnung bezahlt.
Das stimmt, aber ich hatte tatsächlich 2 Jahre Spaß mit dem Ellenbogen, mit Physiotherapie und so weiter.
Ja.
Ja. Schlimmer war noch, ich hatte noch keine Krankenversicherung in Deutschland, da hat mein Vater mir dann noch geholfen. Ja. Also ich hatte schon echt arge Flausel im Kopf und immer Tendenzen zu, ja, zu dunklen Mächte, sage ich jetzt mal nicht, aber ich hatte schon viel Scheiß im Kopf.
Und naja, hat man meistens in jungen Jahren.
Ja, und dann habe ich wirklich arges Glück gehabt. Dann habe ich einen Anruf bekommen von Martin. Martin war damals der zukünftige Betreiber von der Event-Location bei uns am Burgplatz in der Altstadt. Und sagte, hör mal, ich habe gehört, du machst einen tollen Job. Ich mache einen neuen Laden auf, ich brauche dich als Promoter und ich würde dich gerne als Veranstaltungsmanager haben. Und da habe ich dann richtig Geld verdient. Das hat richtig so gut funktioniert, lief richtig gut, aber dann waren auch da Betreiber wieder dahinter, die mehr den Sinn fürs, nicht fürs Große und Ganze hatten. Also das war auch nicht immer ganz einfach, immer den Betreibern immer das große Geld zu versprechen und die große Wundertüte. Und damals habe ich noch sehr viel Werbung geschaltet bei Try. Das ist so ein Fotoportal wie Virtual Nights. Kennst du vielleicht auch?
Ja, Virtual Nights kenne ich auf jeden Fall, ja.
Genau, und sowas in der gleichen Kategorie gab es auch hier und da habe ich sehr viel Werbung gemacht und war in sehr guten Kontakt mit denen auch. Und die haben dann irgendwann zu mir gesagt, hör mal, Marcel, komm noch mal vorbei, wir haben ein Angebot für dich. So, super, dann bin ich da vorbeigekommen und dann habe ich gesagt, wir machen eine Jubiläumsparty und wir wollen, dass du das promotest.
In welchem Jahr sind wir dann jetzt ungefähr?
Wir sind jetzt ungefähr in dem Jahr 2010.
Okay.
2010, ja genau, das kommt hin, 2010. So, und dann die 4 Jahre Jubiläumsparty von Try war mein Sprungbrett in die Nachtresidenz.
Okay, dann sind Weil sie da, so gesagt aufmerksam auf dich geworden.
Ja, der ist nicht der Betreiber an sich nicht, sondern jemand anderes, das ist der Tim. Tim Wienstritt ist auf mich aufmerksam geworden, ein ultra kreativer Kopf, der wurde dann zu meinem Mentor. Auch viel schon gemacht, Deutschland bereist, hat eine eigene Location im Wuppertal, im Barmer Bahnhof und habe mich dann an die Seite genommen und habe mir quasi die Spielplattform Nachtresidenz gegeben, weil er Slots hatte, wo er seine Partys gemacht hat. Und da war ich ein Promoter.
Ja.
Das erste Jahre lang lief richtig schlecht, kannst dir gar nicht vorstellen, habe ich eine Oktoberfestparty gemacht, da waren 200 Leute, den ganzen Laden dekoriert, also ist gar nicht so gut angekommen. Und habe da eine Bauchladung nachher nächsten hingelegt. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Und ja, aber ohne Fleiß, kein Preis, habe ich mich dann natürlich dann angefangen, weiter da durchzusetzen und dann habe ich irgendwann den Namen Cookies and Cream bekommen.
Also die Veranstaltung von einem Mentor.
Genau, von meinem Mentor. Und er gesagt, pass auf, Veranstaltungsreihe Cookies and Cream, du bekommst jetzt einen Freitag und die Sportlerparty, zwei feste Freitage im Monat. Mhm. Und da war mal damals mein Deal, 750 Euro pro Party bekomme ich. Okay. Das hatte damals, zu damaligen Verhältnissen, natürlich eine Riesendimension Geld für mich.
Ja.
Und von dem Zeitpunkt an ging es dann los. Bin ich durch Deutschland gereist, weil er hatte so ein Kartenspiel mit ganz, ganz vielen Eventreihen drinne. Dann habe ich in Osnabrück Partys gemacht, in Münster, in Dortmund, in München, in Frankfurt, in Hamburg, weil ihm gehörte auch die Lizenz für die Men's Health. Kennst du bestimmt auch. Men's Health, die Zeitschrift.
Klar,
und Women's Health. Die haben wir dann deutschlandweit gemacht. Die Cookies and Cream habe ich dann aufgebaut in der Nachtresidenz. Ja. Und dann ging da richtig die Luzi ab. Aber ich muss dazu sagen, der Tom, der damals der Betriebsleiter von der Nachtresidenz, der hat mir das nicht einfach gemacht, das sage ich dir.
Es wäre ja langweilig, wenn es so
einfach
wäre.
Ja, es war schon, ich durfte keine Flyer auslegen, ich durfte keine wirklichen Plakate aufhängen. Also, weil die Nachtresenz, die hatte eine Grundsubstanz, musst du dir vorstellen, aktuell, also zu damaligen Verhältnissen, von 1500 Leuten freitags. Samstags 2000 Leute, die sind einfach gekommen. Einfach Tür auf, Open Doors,
war der Laden voll. Werbung zu machen.
Genau. Und ich als junger Promoter musste halt mehr Werte schaffen. Und auch neues Publikum regenerieren. Mhm. Und jetzt rückblickend hat mich das natürlich sehr unterstützt in Form von Kernigkeit, Durchsetzungsvermögen. Es war nicht immer ganz einfach und musste mir das Vertrauen auch über Jahre bei ihm erarbeiten, was dann auch gut funktioniert hat, über Jahre lang. Und darüber kam natürlich dann das eine oder andere mehr Projekt. Und meine Ambitionen wuchsen natürlich auch in diesem ganzen Kontext. Und dann habe ich mich da hochgearbeitet und war dann im Grunde genommen der beste Veranstalter aus Düsseldorf.
Ja.
Mit der besten Veranstaltungsreihe und das auch monatlich. Und dann habe ich noch andere Veranstaltungen reingemacht, andere Projekte und so weiter und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Dann war es dann so, dass ich irgendwann gesagt habe, hör mal, das ganze Große und Ganze der Nachtresidenz ist nicht stimmig. Weil, wenn ich hier der einzige Pirat auf dem Boot bin, oder beziehungsweise der einzige, der die Segel versucht, in die richtige Richtung von einem Schiff zu halten, funktioniert das nicht.
Ja, vor allem wahrscheinlich hat sich dein Konzept auch mit anderen Veranstaltungen vielleicht etwas gebissen, weil du vielleicht auch ein bisschen fortschrittlicher warst.
Auch das.
Du wolltest im Endeffekt eine gerade Linie oder einen roten Faden für den Laden, für die Nachtresidenz kreieren.
Das trifft auf den Punkt, also roter Faden in Form von Synergien schaffen. Denn eins hat mich auf jeden Fall die letzten Jahre geprägt und das ist Konkurrenzkampf. In einer Diskothek ist immer schlecht für die Diskothek, wenn du Veranstaltungsreihen hast und Veranstalter hast. Weil jeder ist ein Egomane und jeder will die Eintrittsgelder so viel für sich haben, wie er selber. Also für sich selber haben. Ne? Also du weißt ja, was ich meine.
Also, die wollen natürlich wirtschaftlich denken, keine Frage.
Hauptsache, 2000 zahlende Gäste, was nächste Woche ist, ist egal.
So, so soll es aber nicht sein,
Genau, das habe ich für mich erkannt und das war jetzt tatsächlich ein Prozess von insgesamt 5 Jahren. Musste mich da wirklich auch durchboxen, auch durch Geschäftsführerstrukturen und der Daniel, der mit mir zusammen die Spitze der Nachtresidenz bildet, das war keine einfache Zeit, das war wirklich knüppelhart, man musste diese ganzen Strukturen auch aufbrechen. Weil Veranstaltungsreihen ist das eine, ein Laden muss ja auch in sich heraus funktionieren.
Natürlich.
Ordentlichen Betriebsleiter, ordentliche Türsituation. Der Laden muss natürlich auch ein repräsentatives, ich sage immer so gerne, ein Stadion sein. Ne? Also wenn du in der Champions League spielen willst, dann brauchst du halt eine Allianz Arena und kein Unterharing-Stadion. Natürlich, als Beispiel. Ja. Ne? So. Und da hat der Inhaber der Nachtresidenz mir sehr viel Vertrauen damals in die Hand gelegt. Dann haben wir die Resi umgebaut innerhalb von 4 Wochen.
4 Wochen?
4 Wochen. Es waren die schlimmsten 4 Wochen.
Vielleicht, bevor du weitermachst, erzähl doch mal die Dimension der Nachtresidenz oder erklär mal, wie die Nachtresidenz aufgebaut ist, weil es kann natürlich auch, es können natürlich auch Zuhörer zuhören, die nicht genau wissen, was die Nachtresidenz ist. Und ich kenne die Nachtresidenz, ich weiß, wie sie ausschaut und welche Dimension sie hat. Aber erzähl doch mal, wie die Nachtresidenz aussieht und was man erwarten kann, wenn man in die Nachtresidenz geht.
Die Nachtresidenz liegt direkt in der Nähe der Kö. Das ist quasi eine der Nebenstraßen. Also von der Lage her würde ich sagen, mit in Deutschland bester Lage, die es überhaupt gibt. Ist tatsächlich noch bezahlbar, wobei wir natürlich eine horrende Miete bezahlen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Bei der Lage.
Aber die Lage ist insofern auch unbezahlbar, weil wir halt eine Parkplatzsituation haben mit der Königsallee. Das ist für mich immer sehr entscheidend. Es war früher ein altes Kino. Da war ich sogar selber noch als kleines Kind drin und habe da Titanic geguckt. Und dieses Kino wurde damals von Walter umgebaut, der auch in Dortmund und in Bielefeld noch 2 Nachtclubs hatte. Also das Nightrooms, das Elephant und der Stadtpalais. Man muss sich das so vorstellen, man kommt in die Nachtresidenz rein, geht dann erstmal Treppen rum. Von außen ist es sehr unscheinbar. Und kommt dann in den Kuppelsaal rein und wir haben eine 25 Meter hohe Kuppel. Also ein Riesensaal mit einer Empore, die natürlich dann damals die besseren Plätze des Kinogastes gewesen sind. Dann haben wir noch einen kleinen Club, der auch in der 2. Etage ist. Ich sage immer das Herzstück der Nachtresidenz, weil das immer so... Also es hat immer so einen Charakter von, wenn du da wirklich gut ein Gesitzen hast, dann hast du das Gefühl, du wärst irgendwo in New York, weil es so richtig klubbig ist. Und dann haben wir noch einen Barbereich. Das ist die Library seit 3 Jahren. Das sieht aus wirklich wie eine Bibliothek. Und haben jetzt aktuell zukünftig auch noch ein Restaurant, was ich jetzt gerade gebaut habe, noch zusätzlich dazu bekommen. Also wir können zeitgleich 2000 Gäste im Laden haben.
Das ist ja schon eine Hausnummer.
Und an Silvesterabenden haben wir mal einen Rekord, also ich jetzt persönlich nicht, weil ich nichts von so großen Gästezahlen halte, aber wir haben auch mal an so einem Abend über 3000 Leute durch den Laden geschossen.
Ja gut, aber an Silvester wollen die Leute feiern.
Ja, das geht, ja. Nur, man muss das immer aus zwei Perspektiven betrachten. Umsatz ist nicht alles. Die Gäste müssen sich natürlich wohlfühlen. Punkto Sicherheit, auch ein Riesenthema.
Ja,
damit wäre deine Frage beantwortet, was die Nachtresidenz ist.
Vielen Dank. Also ich denke mal, da können sich die Zuhörer jetzt ein besseres Bild machen.
Also ist schon gigantisch. Von der Architektur her kenne ich wirklich kaum bis ganz, ganz wenige Läden, die so geil strukturiert sind für einen Nachtclub. Ist natürlich immens in der heutigen Zeit auf dem Markt.
Ja.
Und das ist eigentlich so das Problem so der letzten Jahre auch gewesen. Mhm. Immer sich mit dem Markt zu entwickeln, tatsächlich auf dem Markt auch zu bleiben.
Das ist ja das, weil bei so einer Größe vor allem, man weiß ja, wie es ist, wie es die letzten Jahre war.
Absolut.
Immer mehr Diskotheken haben geschlossen, vor allem Großraumdiskotheken zu führen, ist sicherlich kein leichtes Laster, aber mit einem guten Konzept funktioniert es ja anscheinend.
Ja,
und dementsprechend.
Konzeptionelle Ausrichtung ist klar A und O. Ich gehe dabei mehr mit Strategie an die Sache ran. Also Strategie in Form von, du musst halt ein gutes Stadion haben und du brauchst gute Mannschaften. Mhm. Die Mannschaften setzen sich aktuell und heutzutage daraus zusammen. Ein eigener Betreiber schafft es nicht mehr, einen Laden aufzumachen ohne einen Veranstalter. Weil die Zeit einfach nicht mehr da ist. Weil einfach auch das Ausgehverhalten sich signifikant verändert hat. Und durch die sozialen Medien, Instagram, Facebook, wurde dem Betreiber ja quasi auch was genommen. Früher war es halt auch so, ich gehe in den Club, möchte eine Frau kennenlernen, Mädchen kennenlernen, ne, buntes Treiben, frivoles Verhalten, alles drum und dran, ne, nett ein Trinken. Heutzutage spielt sich ja sehr viel im Handy ab. WhatsApp ist,
leider Gottes,
ist ein Killer für die Nachtszene. Facebook ist ein Killer, Instagram ist ein Killer, Tinder ist ein Killer. Ne, wenn man mal überlegt, man guckt eine Story an, wir haben geöffnet, da ist keine Schlange vor der Tür, ach, ich bleib zu Hause. So, ne? Und damit fängt es ja schon an. Dann verlierst du schon 50 Gäste.
Das ist ja das, ja.
Ne? Und da geht ja nichts ab, da ist ja nichts los. Oder du schreibst mir schnell eine Simse, hör mal, Marcel, da ist nichts los. Ach, Patrick, weißt du was, ich bleib zu Hause.
Boom. Das ist ja das, ja.
Das ist halt für unsere Branche und gerade für so eine Nachtresidenz und viele andere Clubs in Deutschland auch, für meine Kollegen, auch enorm schwierig. Wir haben jetzt aktuell im Stamm, also an Festangestellten, insgesamt 13.
Okay, ja.
Für die Nachtresidenz. Das muss man sich mal vorstellen. 13, da sind eine Buchhalterin dabei, da sind drei Damen für die Brands zuständig. Cookies and Cream, Sweet Heaven und Snapback. Dann habe ich eine Festangestellte für die Grafik. Zwei Geschäftsführer. Dann haben wir noch ein Eventgeschäft natürlich, ein Corporate-Eventgeschäft für Firmen-Events, womit eine Nachtresidenz auch nur überleben kann. Und dann haben wir noch einen Betriebsleiter, dann haben wir stellvertretenden Betriebsleiter, dann haben wir noch einen Night-Manager, dann haben wir noch jemand, der im Grunde genommen Everybody's Darling für alles so ein bisschen ist. Und früher, kann ich dir sagen, ein Betriebsleiter, ein Auszubildender und ein Gastroleiter. Drei. Ein Eventler, das war's.
Aber heutzutage musst du einfach Leute einstellen, die ihre Stärken haben in ihrem Bereich, weil anders geht's ja nicht.
Da triffst du den Nagel auf den Kopf, genau, das verstehen ja viele nicht. Es hat ja immer viel damit zu tun, so Befindlichkeit und bis dieses Team auch so aufgestellt worden ist. Also das hat jetzt wirklich 5 Jahre gedauert. Kannst du dir nicht vorstellen, ich habe so viel Potenzial und Azubis auch vor mir sitzen gehabt.
Ja.
Also da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Es tut mir auch leid. Ich muss ja auch viele Kündigungen aussprechen. Nicht, weil die das Potenzial nicht haben, sondern weil die einfach nicht in ihrem eigenen Mindset irgendwie gewesen sind.
Ja, die Ambition war vielleicht noch nicht da.
Ernsthaftigkeit, Ambition. Ja. Die wollten halt viel Geld verdienen für wenig tun. Und da sind so Sachen passiert wie, ich gehe sonntags feiern und melde mich einfach für 4-5 Tage ab und mache mein Handy aus. Da sind so Sachen passiert, kein Witz, da hat eine Azubine hat mir dann gesagt, hör mal, mir geht's nicht gut und ich habe jetzt eine OP am Unterleib, ohne da näher in die Details zu gehen.
Ja, ja.
Und ich stand auf der FIBU-Messe in Köln, auf der Fitness-Sportmesse, ja. Und hat da gejobbt.
Wahnsinn. Ne? Ja, aber dann selber schuld. Also Arbeit ist Arbeit und man muss, klar, als Azubi hat man, sage ich mal, ein, zwei Freischüsse, die man verballern kann, aber dann ist auch gut. Und aber das ist natürlich jetzt ja schon eine Kategorie, die ich als Azubi mir niemals leisten könnte und auch niemals bedacht habe oder daran gedacht habe, sowas zu machen.
Ja, also was mir ganz klar geworden ist, es ist, ich meine, ich habe auch sehr viele strategische Fehler auch gemacht. Im Nachhinein, genau, und das ist eigentlich so die Quintessenz des Ganzen, dass ich versucht habe, aus meinen Fehlern zu lernen. Aus diesen Niederschlägen, die man so mitgenommen hat in den 10 Jahren, die ich jetzt in der Nachtresidenz bin, gute Schlüsse draus zu ziehen und dann am Ende des Tages anders umzusetzen und in der Zukunft anders umzusetzen. Ja. Und aber eins ist ganz entscheidend, dass jemand da ist an der Spitze, der die letzte Entscheidung trifft. Man kann halt nicht bei so vielen Charakteren, die also auf einen Nenner kommen. Ne? Der eine findet das Rot gut, der andere Grün, der andere Blau. Und die Verantwortung trägt ja in dem Fall, wenn es Grün, Blau, Rot, dann keiner von denen, weil alle ja irgendwie mitgesprochen haben. Mhm. Und zum aktuellen Zeitpunkt, auch wenn wir natürlich jetzt nicht geöffnet haben, von Corona, ist die Nachtresidenz gerade jetzt im letzten Jahr, also wir haben ein Jahr hingelegt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also ich bin da mehr als zufrieden. Wir haben mit sehr vielen Künstlern auch zusammengearbeitet. Ja, ja. Mit Sido, Loredana, Bowser und, genau. Auch super, also tolle Erfahrungen auch für mich. Mhm. Weil wir auch viele Prominente auch immer bei uns im Laden haben. Ja, ja. Aber nochmal so mit Künstlern zusammenzuarbeiten, gerade in der Deutschrap-Szene, als Nachtresidenz, wo man ja immer sagt, oh, man ist ja Nobelclub, das stimmt so nicht. Habe ich auch immer versucht, so das Image auszutreiben der Nachtresidenz. Ja. War schon eine tolle Erfahrung, gerade für 2019.
Das glaube ich dir. Aber du hast vorhin erwähnt, du hast dann angefangen, versucht, einen roten Faden in die Resi zu bringen.
Genau.
Wie hast du das dann bewältigt? Oder was waren deine Aktionen, dass es jetzt zu dem Zeitpunkt sich geändert hat?
Also 2015 war der Moment, wo ich gesagt habe, für mich, ich möchte halt weiterkommen. So. Und wenn man natürlich immer so Grabenkämpfe in Firmenstrukturen, die Nachtresidenz auch hatte, zu führen, ist das halt unheimlich anstrengend. Alle wissen es besser, keiner will die Verantwortung übernehmen. Und ich habe damals gesagt, entweder bekomme ich jetzt hier den Veranstaltungsmanager-Posten oder ich bin weg. So, was bedeutet, ich bin weg? Heißt dann im Grunde genommen natürlich ein Einbruch von Umsatz erstmal und von Stabilität in einem Unternehmen. Und darauf war natürlich jetzt im ersten Moment jetzt nicht, hier hatte ich jeder Hurra geschrien, der eine ja, weil er Potenzial in mir gesehen hat, der andere Zeit verzögert und dann ist man das Arrangement eingegangen und dann haben wir quasi uns in den letzten 5 Jahren dann hochgearbeitet. Und vor drei Jahren bin ich dann in diese Geschäftsführerrolle immer mehr reingewachsen und die Verantwortung angenommen. Und das Entscheidende ist, dass ein Unternehmen nach außen nur wachsen kann, wenn das Team in sich stimmig ist. Das habe ich dann über die Jahre zusammengestellt. Zum einen in der Personalstruktur, auf den Positionen. Und ich habe tatsächlich auch vielen jungen Leuten eine Chance gegeben. Also,
ganz wichtig natürlich, ja.
Und unsere Azubis, die verdienen hier nicht das, was die hier Klassenkameraden verdienen, sondern die haben Verantwortung. Die verdienen mal eben eine komplette Ecke mehr, weil ich die dann auch anders anpacken kann und auch die Wertschätzung meiner Person und auch die Wertschätzung der Arbeit, die sie machen, auch ganz anders bewertet wird von denen selber. Und die haben nicht das Gefühl, hör mal, der nutzt mich jetzt irgendwie aus.
Das ist ja leider Gottes oft so der Fall.
Und absolut. Deswegen absolut.
Und schönes Beispiel auf jeden Fall.
Ich kann nur jedem Unternehmer wirklich raten, und das ist einfach so ein Punkt, der immer bei mir falsch gemacht worden ist, wenn ich jemanden haben will, der gut ist, dann muss ich dem auch ein gutes Angebot machen. Weil es bezieht sich nicht nur auf, Azubis, sondern auf alle Sparten. Weil dann kommt ja immer ja, sag mir mal eine Zahl. Das ist falsch. Wenn ich jemanden haben will, gehe ich auf den zu und sage dem immer, das bist du das wert. So, und das ist dann eine Grundbasis. Und jedes Mal, wenn jetzt, das war das klassische Beispiel jetzt von einer Ausstudierten, von der Joanna, die hat bei uns ein Praktikum gemacht.
Ja.
Ich war jetzt 5 Wochen in Amerika, bevor die Corona-Krise zugeschlagen hat. Hab dann einen Roadtrip gemacht.
Ja.
Was auch immer ganz wichtig ist, aber die Frage kannst du ja gleich nochmal stellen, warum das für mich wichtig ist, immer so lange
Reisen zu machen. Ja, Work-Life-Balance, ganz einfach.
Genau, absolut. Also definitiv. Früher habe ich das nicht gemacht, habe dann wirklich schon den einen oder anderen Burnout hinter mir gehabt und habe dann vor 5 Jahren, also habe sehr viel mit meiner Ex-Freundin damals gereist, also
ja,
bin auch unendlich dankbar für, habe das dann immer fortgeführt bei Freunden und auch bei meiner aktuellen Freundin und bereist halt den Erdball. Also das ist sehr wichtig.
Sehr wichtig, auf jeden Fall.
Für eine Work-Life-Balance. Also um auf die Joanna zurückzukommen, die hat mir dann eine Nachricht geschrieben in Amerika, ich würde gerne bei dir bleiben. Ich finde das toll hier, ich finde es super und dann habe ich ihr geschrieben, wenn ich wieder da bin, sprechen wir. So, dann habe ich ihr auch eine Zukunftsperspektive aufgezeichnet. Du musst halt als Unternehmer auch den Arbeitnehmer eine Zukunftsperspektive aufzeigen. Weil wenn du sie selber nicht hast, wie kannst du das dann halt auch einem Azubi oder einem Ausstudierten zeigen? So, und dann hat sie dann mir die Gehaltsvorstellung gesagt. Die lag dann 300 Euro höher, weil ich sie höher gesetzt habe. Warum? Nicht, weil ich zu viel Geld habe. Nö. Weil ich damit meine Aussage, dass ich einen guten Mitarbeiter vor mir habe,
ja,
und dementsprechend auch dann mehr fordern kann und habe auch gleichzeitig gesagt, 3 Monate gibt es die erste Gehaltserhöhung. Ne, das so, das heißt, du genau, und da man muss schon manchmal natürlich auch dahinterher sein und da gibt es auch die einen oder anderen Gespräche, so wie das auch üblich ist.
Natürlich.
Aber ein ernsthaftes Angebot oder für den Mitarbeiter ist schon wichtig. Natürlich bin ich auch das eine oder andere Mal auf die Schnauze geflogen. Aber runtergebrochen würde ich das alles so machen, wie ich es jetzt gemacht habe.
Auf jeden Fall, ja. Und wie du sagst, klar, man hat Momente, wo man auf die Nase fällt, aber ja, man muss da einfach aufstehen und weitermachen und daraus lernen und weitermachen. Und dementsprechend ja, sehr, sehr cooles Mindset auf jeden Fall. Du hast ja noch erwähnt, dass du noch viele verschiedene andere Veranstaltungen machst. War das dann oder ist es dann in der Zeit passiert, als du Geschäftsführer der Nachtresidenz warst oder bist? Oder war das noch alles, bevor du den Geschäftsführerposten?
Nee, das ist ja alles, das war ja der Weg. Im Grunde genommen ist es ja so, du wirst am Ende des Tages für das entlohnt, was du halt auf dem Platz lieferst.
Ja.
Und für und dann dementsprechend auch bezahlt. Nur in einem Unternehmen auch dann Änderungen vorzunehmen, musst du halt auch Verantwortung übernehmen. Eine Veranstaltungsreihe zu machen, also Partys, wie du es gerade sagtest, habe ich im Vorfeld gemacht und habe dann immer mehr, die anderen haben mich einfach gelassen. Ich habe aber auch natürlich eine gute Verhandlungsposition immer gehabt und dadurch, dass ich halt gut performt habe. Aber ich habe dann irgendwann angefangen, nicht mehr die Veranstaltungsreihen in Ermessliche zu skalieren, also in Gästezahlen und Umsatz, sondern habe angefangen, den Laden zu optimieren. Ne? Wie kann man jetzt die Theke bauen? Da habe ich nach 19 Jahren habe ich die Theke umgebaut. Die haben mich alle für bekloppt. Die haben mich wirklich alle für bekloppt erklärt. Ich meine es wirklich ernst. Also ich habe dann gesagt, die Theke ist falsch. Die muss anders. Warum? Weil der eine Kellner hat nicht das, der hat keine Station und so weiter und so fort. Und dann ist das wieder unterm Tisch gefallen. Ne? Und dann habe ich gesagt, die Theke wird jetzt umgebaut. Da haben wir mit Rabul gesprochen, einen super Deal auch hinbekommen, haben die Theke umgebaut. Die Theke ist ein Brett. Die Theke macht mehr Umsatz. Die Theke spiegelt den Laden cool wieder. Ne? Ist ein bisschen cooler. Die Abläufe sind besser. Das Personal freut sich. Man bekommt sofort so ein positive Vibes, ne, ja, von jedem irgendwie so, weil einfach auch was passiert. Und auch damals mit dem riesen Umbau, den wir da in 4 Wochen gemacht haben, der hat Hunderttausende von Euros gekostet. Und da danke ich ja dem Herrn immer noch, ich möchte ihn jetzt namentlich nicht nennen,
dem Investor.
Aber dem Investor, also der hat mir echt da super Vertrauen entgegengebracht und zeitverzögert. Ich muss das ja auch abliefern. Also
natürlich.
Und da habe ich dann angefangen, den Laden zu optimieren. Also das Veranstaltungsbusiness ist das eine mit meinen Eventreihen, die Nachtresidenz und auch deutschlandweit. Wie gesagt, also die Sweet Heaven zum Beispiel, die findet, hat ja jetzt über 6 Jahre in München bei euch stattgefunden. Im Upside East mit Silvesterpartys und so weiter. Und in Münster sind wir ja schon seit Jahren. In Dortmund sind wir schon seit Jahren. Also da muss ich mir nichts mehr beweisen, sondern mir geht es mehr darum, einen Laden zu optimieren und was gerade sehr, sehr so ein aktuelles Thema auch ist in Zeiten von Corona.
Natürlich, ja, ja. Da würde ich aber später nochmal drauf zukommen, was du so gesagt in der Corona-Zeit machst und wie du die Zeit sinnvoll nutzt. Ja. Du hast ja vorhin schon erwähnt gehabt, dass du ziemlich viele Flausen im Kopf hattest und wahrscheinlich auch sehr, sehr witzige Stories hast. Aber bevor du deine Stories erzählst, kannst du als Zuhörer, kannst du mir gern Nachrichten schicken mit deinen verrückten Stories. Egal, ob du sie erlebt hast oder jemanden kennst, der verrückte Stories aus dem Nachtleben hat, da kannst du mir einfach eine E-Mail an stories@clubgeflüster.com schicken oder direkt per Instagram an @clubgeflüsterpodcast. Und wenn es genug Einsendungen gibt, dann gibt es auch eine Hörerfolge. Also fleißig schreiben. Und jetzt zu dir, Marcel. Viel Flausen im Kopf, viel erlebt.
Ja.
Was für verrückte Momente hast du denn die letzten Jahre erlebt?
Ja, ich habe ja schon mal das ein oder andere erzählt, also das gerade in Saint-Tropez mit dem Arm. Ja. Ne, verrückte Dinge. Also die kuriosesten Geschichten beliefen sich immer im Grunde genommen darauf, dass ich selber natürlich dann auch als Veranstalter mich selber natürlich auch abgefeiert habe. Ne? Also selber gehört abgefeiert. Der Christian, unser Cheftürsteher, der jetzt schon seit, der längste in der Nachtresidenz ist, der kam dann immer zu mir und hat mich dann auch mal zur Seite genommen und gesagt, man muss mal ein bisschen ruhiger machen. Ne? Also ich habe da das ein oder andere Mal in der Nachtresidenz so über die Stränge geschlagen. Also da sind dann Champagnerfontänen und After-Hours in irgendwelchen Hotelzimmern, die wir dann zerlegt haben. Also im wahrsten Sinne des Wortes, wo dann auch Hotelrechnungen gekommen sind, da kann ich mich an eine super geile Story erinnern. Da haben wir eine, da habe ich dann die Veranstaltungsreihe Sweet Heaven, habe ich ja gerade schon erwähnt, die ja Münster auch monatlich ist. Bin ich dann hingefahren, also persönlich mit meinen Kumpels.
Ja.
Und das war dann hinterher, hat sich herausgestellt, ein Fehler. Weil wir natürlich dann irgendwann nicht mehr zurückgefahren sind, sondern haben uns dann ein Hotelzimmer hingenommen. Das war dann mit dem Fetzo. Mit dem Fetzo. Und, also Fetzo ist ein DJ von uns, mit Marc und mit dem Marcel. Den haben wir immer der Dicke genannt. sind wir dann nachher dann ins Hotelzimmer. Am nächsten Morgen stand dann auch die Polizei vor der Tür, also so gegen morgens 6 Uhr hat dann die Polizei auch an die Tür geklopft, weil wir natürlich auf Telefonate oder irgendwelchen Klopfen an der Tür aber nicht reagiert, muss man dann auch das Hotelzimmer verlassen. Also die Rechnung kam natürlich dann auch postwendend, das war dann auch eine der nicht so schönen Momente. Und dann mussten wir da knapp 3.000 Euro an Strafen bezahlen.
Okay, habt ihr das so gesagt, das ganze Möbeljahr demoliert und wie aller Hangover-Film.
Das war tatsächlich so ein Hangover-Film. Ja, das war tatsächlich so ein Hangover-Film.
Ja, und das war dann in Mainz, das war ja dann deine Veranstaltung und dann habt ihr euch...
Nee, Münster, gedacht, Münster war es,
Münster
war
Münster, genau. Verzeihung.
Ja, kein
Münster,
Problem.
Deine Veranstaltungen, habt ihr einfach gedacht, gut, wir schauen mal, wie es läuft. Feiern uns einfach mal und haben Spaß an dem Abend.
Also es gibt, da gibt es wirklich so einige Anekdoten zu diesem Thema. Also wir haben da wirklich manchmal gefeiert. Also dass ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, wundert mich tatsächlich auch schon manchmal. Also bei den Alkoholexzessen, die wir da manchmal vollzogen haben, gerade oben im Club und mit dieser, man kann das gar nicht so beschreiben. Irgendwann ist das ja so ein Selbstläufercharakter. Und da ist so eine Stimmung im Raum, die kann man ja gar nicht beschreiben.
Ja, ne, da ist so viel, einfach auf und bist drin.
Genau, ne, Freundschaft, lustig. Also der Daniel, der hat den Spitznamen Rocco. Also ist wirklich, der ist ein komplett anderer Mensch. Der Fetzo, ja, unser DJ, der hat sowieso völlig an einer Waffel. der lebt auch noch von dem Job, also vom Auflegen. Und hat noch viel, viel mehr Alkohol getrunken, als ich je in meinem Leben, glaube ich, noch trinken kann. Also das ist schon...
Wir sind das einfach gewohnt.
Ja, wir haben auch mal eine Nacht in Köln auf der Candy Shop auch eine sensationelle Partyreihe verbracht, weil wir natürlich auch nicht immer bei uns feiern wollten im Laden.
Ja.
Wir sind mal darüber gefahren und das kannst du dir nicht vorstellen. Also das ist schon nicht mehr jugendfrei.
Wenn ihr als Jungs unterwegs seid oder als Männertruppe, wie kann man sich das denn vorstellen? Gut, ihr sagt, ihr fahrt zur Location A und B oder bleibt in der Resi und du hast vorhin gemeint, es entwickelt sich. Also sind es dann so Party oder so Partynächte, die dann sich einfach entwickelt haben zu einer extrem krassen Nacht oder war das schon im Vorhinein geklärt, okay, heute ist Männerabend,
heute Nö, haben wir also die kurz. Lustigste Geschichte, die ich habe, da, und das frage ich mich bis heute noch, wie wir das geschafft haben, die fing folgendermaßen an. Wir haben uns im Lazzo getroffen und haben ein Steak gegessen. Das ist bei uns in der Altstadt. Das ist schon also eines der besten Steak-Restaurants in der Stadt. Und dann haben wir das Steak gegessen und dann so, ach komm, kurzen, ach komm, hier noch ein, so, ach komm, wir gehen in die Hausbar. Dann sind wir in die Hausbar, das ist direkt gegenüber, dann haben wir da weiter getrunken. Und dann haben wir gesagt, ach, weißt du was, wir fahren jetzt weiter. Komm, wir fahren jetzt zu mir nach Hause, nach Benrath. Dann sind wir aber nicht zu mir nach Hause gefahren, sondern das war Bierbörse im Benrath. Dann sind wir in den Benrather Ballon reingegangen, da, wo ich aufgewachsen bin. Ich kannte ja jeden. Ja. Und es war natürlich dann auch wieder so alte Zeiten und so weiter. Dann haben wir da auch nochmal pam, pam, pam was getrunken. Dann ging es weiter zu mir nach Hause, auch wieder mit dem Auto. Dann habe ich mich umgezogen, weil wir dann nach Köln gefahren sind. Habe mich umgezogen, dann habe ich, weiß ich noch ganz genau, das war locker, ein gutes 0,2 Glas Wodka auf Ex nochmal reingeknallt. Und dann war alles zu spät. Wir haben uns wieder ins Auto reingesetzt, sind losgefahren, da gibt es noch ein Video. Da habe ich eine Konfettikanone dabei gehabt, habe die im Auto abgefeuert. Sind dann,
arme Fahrer.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, sind dann in den Club gefahren und das darfst du alles keinem erzählen. Also es war dann eine ganze Nacht, sind dann morgens im Christel gelandet in Köln.
Aber hey, wer A sagt, muss auch B sagen. Deswegen Absolut. Bist du doch hier.
Und jetzt pass
also,
auf.
Was ist da
jetzt,
passiert?
Jetzt kommt das Allerlustigste. Dann haben wir dann einen kurzen Break gehabt, ohne da weiter in die Details zu gehen. Und jetzt kommt's. Dann sind wir zurück nach Düsseldorf gefahren. Der Marcel ist gefahren. Mhm. Der hat locker 2,5 Promille gehabt.
Oh nein.
Dann sind wir zur Nachtresidenz gefahren und haben den Daniel abgesetzt und sind dann zurückgefahren. Um die Ecke gebogen hat uns die Polizei angehalten. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist es weg. Führerschein weg.
Ja,
der Marcel ist auch sowieso das ganze Auto voller Konfetti. Dann macht der Marcel die Scheibe runter und er sagt so, tja, das war's, ne? Ja, guten Abend. Was ist denn hier passiert? Ja, ich fahre den jetzt nach Hause. Ist der Letzte, den ich nach Hause fahre. Und ich denke mir so, da wollen wir einen Alkoholtest machen. Ich sage, okay, Game Over.
Ja.
Alkoholtest, der hält das Ding dran, er pustet rein, 0,0, schöne Fahrt. Keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist, aber das war so ein perfekter Abend, ne, den man als Mann irgendwie mal haben muss. Das war wirklich so, die Sterne standen, der 0,0.
Glück.
Der war rotzevoll.
Ja.
Der war rotzevoll.
Wahnsinn. Ja. Aber denkt dann, liebe Zuhörer, don't drink and drive.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja. Wahnsinn, aber habt ihr echt Glück gehabt. Also
mehr als das,
richtig
mehr
geile,
als das.
Geile Nacht und gut, dass es auch mal technische Versagen gibt bei Alkoholtester.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Also um das war eine Story von vielen, aber es waren dann tatsächlich eine ganze Nacht, die war animalisch. Also das sind und noch viele, viele mehr.
Ja, wie ist denn das dann eigentlich in der Resi? Also du sagst ja, du feierst dich auch gern mal selbst.
Ja, es war mal, tatsächlich. Ich habe das halt abgenommen.
Jetzt musst du seriös sein.
Also eine Frage, ich weiß ja schon, was du fragen willst. ist das immer noch so? Ich denke, das war die
ist
Frage.
Ist das immer noch so, genau. Aber wahrscheinlich mit dem Alter kommt auch die Vernunft.
In einer gewissen Art und Weise ja. Ich habe natürlich irgendwann, dadurch, dass ich die Position dann inne hatte, für mich auch festgestellt, gewisse Eskapaden machst du nicht mehr in deinem Wohnzimmer.
Ja.
Und wenn, ist das sehr, sehr, sehr selektiv geworden, dass sich das maximal noch auf ein bis zweimal im Jahr passiert. Dass ich da wirklich mal einen fliegen lasse.
Ja. Ja gut, du hast ja jetzt schon einige verrückte Nächte erwähnt gehabt. An was erinnerst du dich denn gern zurück, wenn du jetzt so gesagt die letzten Jahre Revue passieren lässt?
An die Umsetzung der Ideen. dann am Ende des Tages zu sehen, wie dann tatsächlich auch aus diesen Ideen, die man so im Vorfeld hat, ja, Aha-Momente werden für mich und vor allen Dingen auch sieht, wenn diese Ideen umgesetzt werden, was das mit den Gästen halt macht. Ja, wir haben ja Veranstaltungen da gefeiert. Das ist ja dann immer so ein Highlight, 100. Cookies and Cream Veranstaltung, Geburtstage von der Nachtresidenz. Das ist ja dann wirklich so eine Initiierung von Momenten. Ja, ja, ja. Und nicht irgendwie so, wir machen jetzt hier die Musik an, der DJ spielt seine Musik runter, sondern wirklich, welche Tänzerin, welches Konfetti, wie läuft jetzt dann die Show ab, welche Künstler werden gebucht. Also wie viel Tonnen Konfetti hauen wir noch mehr raus? Gibt es dann Knalle? Gibt es Feuerwerk im Laden? Ne? Gerade mit dem Feuerwerk zu Silvester. Um einfach, ich habe mich da in der Ideenvielfalt immer selber wieder getoppt. Und das ist so rückblickend schön zu sehen, dass das funktioniert hat. Und gerade auch aktuell in der Umbauphase, wo wir gerade auch sind, dass ich merke, dass es bei mir noch kribbelt. Und wenn ich durch den Laden gehe, dass ich noch was spüre. Und das ist das, was mich animiert, auch in Zeiten wie aktuell, das auch weiter, also den Glauben daran nicht zu verlieren und das Vertrauen der Mitarbeiter, dass die gnadenlos wirklich mitziehen, weil ich ja auch weiß, dass ich nicht also ich bin ja sehr anstrengend auch, also so ist das ja nicht. Um mir auch das Vertrauen geben und mir auch folgen. Das ist das, was ich so rückwirkend und aktuell so sehe.
Was war denn für dich die krasseste Nacht, die du im Resi mitveranstaltet hast oder miterlebt hast?
Ja, die krasseste Nacht. Also ich muss schon sagen, die 100. Cookies and Cream, das ist schon die Veranstaltungsnacht, die mir so im Gedächtnis geblieben ist und ist eigentlich auch nicht eigentlich, es ist die Veranstaltungsreihe, die mich dahin gebracht hat, wo ich heute bin. Da habe ich einen großen Anteil auch meiner Ex-Freundin zu verdanken, der Lisa, weil wir die damals zusammen groß gemacht haben, auch mit Lisa VIP Girls. Also rückwirkend ist es die 100. Cookies and Cream gewesen. Das war so mein Sprungbrett, das waren so meine Lernphasen. Also da waren Abende, da habe ich da 2.500 Leute durchgeknallt. Ne? Freitags.
Ja.
Freitags.
Freitags ist es schon ein Wort,
Das war schon, und Vorfeiertage. Es ist schon, also Cookies and Cream, die 100. schon bombastisch. Aber auch jeder Geburtstag von der Nachtresidenz. Dieses Jahr feiern wir ja 20 Jahre. Hoffe ich natürlich, dass wir die feiern können. Und
wann ist es geplant?
Also geplant, das ist für den 20.11. Und für den 21.
Hoffnung besteht also noch.
Genau, und für den 21.11. Also ein bisschen Zeit haben wir noch.
Ja.
Ich bin auch gespannt, ich habe jetzt am Montag einen Termin mit dem Oberbürgermeister,
weil
wir ein Konzept erstellt haben zur Wiedereröffnung der Nachtresidenz. Von daher könnte natürlich ein Geburtstag stattfinden. Aber die Frage ist ja schwer zu sagen, was sind die tollsten. Weil im Rheinturm mache ich ja auch Veranstaltungen seit Jahren schon. Immer mit der Nachtresidenz zusammen und der Rheinturm ist in Düsseldorf ein Riesenwahrzeichen. Auch das Vertrauen vom Rheinturm entgegengebracht zu bekommen der letzten 5 Jahre. Ist auch eine unfassbar tolle Location mit einem Blick über ganz Düsseldorf. Wenn da natürlich das Feuerwerk hochgeht. Um Ufer 8 mache ich ja auch seit Jahren schon Veranstaltungen. Auf dem Momberg Open-Air-Partys. Am Haltern am See habe ich schon eine mega Open-Air-Party gemacht. Beachparty mit 3.500 Leuten fast jedes Jahr hinbekommen in Münster mit der Dockland GmbH-Gruppe. Also auch tolles, tolle Supporter und auch tolles Unternehmen, wie die das so meistern.
Ja, sehr vielfältig auf jeden Fall.
Ja, weil die Veranstaltungsreihen natürlich auch reisen oder gereist sind. Und die Nachtresidenz ist aber mein Herzblut und das trifft es eigentlich auf den Punkt, solange ich durch den Laden gehe, ist so und das fühle, dass dieses, den Laden noch zu optimieren, dann weiß ich, dass es noch alles richtig ist für mich.
Kannst du mal erzählen, was einen erwartet, wenn man beispielsweise bei einer Cookie and Cream Veranstaltung zu euch nach Düsseldorf kommt? Was erwartet einen Gast?
Was erwartet ein Gast, wenn man zu einer Cooks & Cream-Veranstaltung kommt? Also,
oder was bietet ihr dem Gast?
Ja, das ist ja auch mal so ein Punkt. Da habe ich mal eine super Thematik mit meinem Onkel gehabt. Ich habe ja die ganze Dekoration damals von der Cooks & Cream ich ja selbst produziert. Mhm. Und auch, wo kommt man günstig Konfetti-Sachen her? Also der Fokus liegt sehr stark auf auch das Drumherum. Ne? Der, musikalisch ist es natürlich immer ein Geschmack, also eine Geschmackssache in Form von einer subjektiven Wahrnehmung. Weil der eine mag die Musik, der andere die Musikrichtung, die er mag.
Was spielt ihr bei Cookies & Cream?
Bunt gemischt. Also da ist der Anteil im Grunde noch 50-50. Classics, House, R&B, Deutschrap.
Ja.
So, und oben im Club wird rein House, Hip-Hop und R&B gespielt.
Okay.
So. Bei der Cookies & Cream ist es so, dass ich ja damals das Krümmelmonster erfunden habe. Also nicht erfunden, aber ich habe es damals gekauft und habe da selber drin gestanden. Über 100 Male, selbst auf der 100. Cookies & Cream.
Hast du dir die Erde nochmal gegeben?
Ja, wenn du es selber nicht machst, ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich es selber nicht mache, dann wird es auch nicht gut. Irgendwann habe ich natürlich auch gemerkt, okay, du musst auch mal Sachen abgeben. Manchmal würde ich natürlich auch noch immer gerne alles selbst machen, aber es geht halt nicht. Aber das Cookies & Cream Monster ist natürlich so ein USP der Cookies & Cream gewesen damals.
Ja.
Und wenn man heute auf eine Veranstaltungsreihe von uns der Cookies kommt, ist es so, dass du da ein bunt gemischtes Publikum hast. Du hast eine gute Musikqualität. Du hast ein super Entertainment-Paket, was aus wirklich Tänzerinnen, Live-Acts, dann auch, damals hatten wir noch frisch gebackene Cookies gehabt von hier aus Meerbusch, vom Kaffee, der tatsächlich 8 Jahre lang für uns die Cookies gebacken hat.
Ja.
Die waren mit Smarties, also das kommt auch noch dazu. Die haben super lecker geschmeckt. Ich denke, bei der Cookies & Cream sind es sehr, sehr viele Details.
Ja,
aber auch
aber
auch eine Eventreihe entwickelt sich, weil früher waren es halt die Cookie Girls. Kannst du ja gerne mal gucken auf der Seite.
Ich habe schon ein paar Bilder gesehen, deswegen frage ich ja. Ich habe es gesehen und
genau.
Es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant mit anzusehen,
ja, was es da so. Das ist halt auch, man muss eine Veranstaltungsreihe auch entwickeln. Also es ist halt so gewesen, dass die Cookie Girls natürlich zum damaligen Zeitpunkt absolut zeitgemäß gewesen sind. Irgendwann wurde es immer zeitintensiver. Und eine Veranstaltungsreihe wird ja reifer, älter. Das Publikum wächst mit. Und von daher ist sie in den letzten Jahren sehr gewachsen und gereift und wird dieses Jahr 9 Jahre alt. Hm. Und aber die Cookies & Cream ist seit 9 Jahren eine Bank. So, natürlich hat die auch mal so einen kleinen Knick gehabt.
Natürlich.
Nur, aber da haben wir gut korrigiert und auch gut nachgearbeitet. Und ich habe mich auch mehr zurückgezogen, weil natürlich sehr viel auf meine Person bezogen gewesen ist damals. Und es funktioniert wunderbar. Also ist für jeden was dabei, was bei einer Cookies & Cream. Bei einer Snapback ist es ja auch so und bei einer Sweet Heaven auch.
Falls bald wieder Normalität herrscht, auf jeden Fall mal vorbeischauen bei der Resi in Düsseldorf.
Kann man mal machen.
Auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viele coole Insights. Aber im Vorgespräch hast du ja erwähnt, dass du noch ein paar coole Stories hast. Gab es eine Situation mit Gästen, mit Kollegen oder auch DJs, die verrückt waren und die du gerne erzählen möchtest?
Also mit DJs, da kann ich dir so viele Dinge erzählen. Das ist ja, also da kann ich ein Buch drüber schreiben. Also Künstler und DJs, das ist auch Grafiker. Ganz schlimm. Bei den DJs ist immer so das Problem, und das merke ich immer, oder das habe ich dann immer gemerkt, die kommen ja an dem Abend dahin, stellen ihr Koffer hin und ich bin der Star. Dass aber ein Team 4 Wochen lang auf einen Punkt hingearbeitet hat, also auf eine Veranstaltung im Monat, die nur 12-mal stattfindet, das blendet der DJ völlig dabei aus. Weil er spielt seinen Schuh und fertig. So, und dann im Falle jetzt wieder bei der Cookies & Cream haben wir ja immer so Intros, so Show-Intros mit elektronischer Stimme. Und dann gibt es ein festes Lied, das ist von Icona Pop, I Don't Care. Das ist mein Lieblingsthema Nummer 1. Ich finde das Lied auch nicht mehr geil, aber es ist einfach so, als wenn du den Jingle bei T-Mobile wegmachen würdest und würdest dumm, dumm, dumm. Dann würde jeder sagen, was ist das denn da? Das macht man nicht. Und das waren endlose Diskussionen. Da musste ich das, bis ich DJs rausgeschmissen habe, die nicht mehr für uns auflegen, die das dann irgendwie, ja, ich mache jetzt noch einen Loop rein, mache nochmal einen Loop rein. Also da habe ich mich von DJs getrennt, von Künstlern getrennt. Da, das Allergeilste war auch mal der jetzt, pass auf. Da ist ein Saxophonist, der steht da oben. Ja. Und ich denke mir, was macht der da? Und habe das mal beobachtet, weil ich bin ja nicht immer dann da gewesen. Was macht der da? Da hat er da irgendwas mit dem Saxophon gemacht, dann mal ein bisschen reingepustet, nicht mehr. Erstes Set. Zweites Set, das gleiche nochmal. Habe ich mir gedacht, im Team besprochen. Nächste Veranstaltungsreihe, wieder beobachtet. Ja. Und dann bin ich zu dem hingegangen, habe ich ihn runtergeholt, sage ich, aber du machst doch gar nichts. War das einfach eine Riesenverarsche, der hat einfach nur immer so getan und hat immer schön die Kohle kassiert. Das ist aber niemals
ein... So gesagt, also es lief dann Saxophon über
über die Boxen, Player, ja klar, und das war, aber der hat dann nichts gemacht.
Ah, das ist natürlich auch dämlich dann, wenn man nicht, also es ist ja so wie mit den Sängern, wenn die jetzt beispielsweise ein Playback singen, da musst du ja auch deine Lippen synchron bewegen.
Ich habe schon Künstler gehabt, auch die haben super Talent in der Stimme gehabt, aber die haben es nicht geschafft, den Entertainment-Faktor irgendwie rauszukitzeln. Also der Entertainment-Faktor ist halt sehr entscheidend. Also wenn du das Mikrofon in der Hand hast, dann bist du der Star. So, und ich habe das ja auch schon öfters mal gemacht, tatsächlich, habe das Mikrofon in die Hand genommen und habe zum DJ gesagt, schmeiß Helene Fischer rein.
Und dann Vollgas.
Und dann atemlos durch die Nacht. Die Leute sind ausgeflippt. Und die brechen sich dann einen ab, versuchen genau die Stimme zu treffen, vergessen aber eigentlich, wir sind hier im Entertainment. Dass
sie sich bewegen müssen.
Wir sind im Entertainment-Faktor. Ne? Und da gibt es auch natürlich gute Beispiele wie eine Jean Pearl, die, mit der ich sehr gerne zusammenarbeite, weil die einen unfassbaren Schatz an Kostümen hat. Sie kann gut singen, aber der Entertainment-Faktor bei der ist ein Brett. Das ist auch ein Moment gewesen, da stand die auf der Bühne, also the roof is on fire. Und dann sind die Leute abgegangen und haben dann mitgesungen. Und das sind so Momente, die ich natürlich nicht vergesse, aber ich habe so viele Flitzpiepen auch dabei gehabt. Sorry, dass ich das jetzt so sage, Leute, aber es ist einfach so. Ne? Und da sind auch so viele auch gar nicht mehr auf dem Markt, obwohl sie mir damals gesagt haben, ich werde es dir zeigen. Ja, alles klar. Stell dich hinten an.
Weil du hast es ja am Anfang schön erwähnt gehabt, du hast ja eine gewisse Struktur drin und siehst die Resi nicht nur als Diskothek, sondern als Unternehmen. Und dementsprechend, wie du ja auch erwähnt hast, ihr arbeitet ja auch die ganzen Veranstaltungen aus und sie wächst und ihr möchtet ja auch eine gewisse Qualität abliefern.
Korrekt.
Und dementsprechend muss auch dann der Show-Act oder der DJ oder wer auch immer da
kommt. On point, korrekt. Das ist genau, du sagst es, Amen.
Ja, du hast ja auch vorhin erwähnt, dass ihr knapp 30 Mitarbeiter seid.
Wir sind jetzt in der Firmenstruktur, also insgesamt jetzt bei knapp 19
festangestellt. Okay.
Aber 120 sind es dann bei Vollbesetzung.
Bei 120 Leuten, bei so vielen Kollegen oder Mitarbeitern passieren doch sicherlich auch verrückte Dinge. Hast du da auch ein paar Storys zu erzählen?
Bei Kollegen an sich nicht, aber Gäste. Also Gäste, da ist einer auf dem Klo eingeschlafen. Ja. Die musste tatsächlich am nächsten Tag von der Polizei, haben wir dann einen Anruf bekommen, musste jemand da hinfahren, weil die auf dem Klo eingeschlafen ist und musste dann da rausgeholt werden. Also die stand dann, hat dann die ganze Nacht in der Nachtresidenz gepennt. Die ist dann in eine Toilette gegangen, die geschlossen gewesen ist bei uns, ist da eingeschlafen und am nächsten Tag mussten wir die da rausholen.
Hat sie so gesagt, dann einfach das Schloss geknackt?
Nee, also wir haben ja mehrere Bereiche und dann ist dann zum Beispiel manchmal ein Bereich so ein bisschen abgekapselt. Und die ist dann hochgelaufen und ein Türsteher hat noch gesagt, ja, was machst du hier? Ja, ich will nur mal auf Toilette. Und hat gesagt, ja, ach komm, ja, dann geh jetzt eben auf Toilette, weil die unten voll war. Ja. Also die Toilette war unten gut besucht. Und dann ist die oben auf dem Klo eingeschlafen. Am nächsten Tag haben wir einen Anruf von der Polizei bekommen. Da ist jemand in der Nacht.
Vermisstenanzeige.
Ja, dann ist er nicht da rausgekommen. Im Klo haben sie uns komplett schon abgerissen. Also wirklich ein komplettes Klo. Das sind so kuriose Dinge, die manchmal in einer Nacht passieren. Da passieren natürlich auch unschöne Dinge. Damals ist ja auch jemand mit dem Auto bei uns reingefahren, in die Türsteher. Da wurde einer verletzt.
Wieso das?
Das ist an Silvester passiert, vor 2 Jahren. Da war ich am Rheinturm, weil ich da auch immer die Silvesterveranstaltung mache. Dann habe ich die Türsteher rübergeschickt und dann bekomme ich mitten in der Nacht einen Anruf, wenn mal hier ist ein Auto reingefahren. wie ein Auto reingefahren. Und zwar war das so, es gab dann Stress oben im Club. Ja. Und dann gibt es einen Ausgang, der hinten über den Club geht. Das geht dann schneller, als nach vorne zu laufen, weil der Weg zu lang wäre. Ja. Und dann kommt man in der Passage raus. Ja, und dann hat sich dann einer von dem befreit. Das Auto stand dann um die Ecke und dann ist er auf die Türsteher losgefahren und hat dann, einen Türsteher quasi überfahren. Es ist zum Glück, er lebt noch, hat natürlich jetzt bleibende Schäden quasi immer noch. Aber es war natürlich auch ein Moment, da hätte es auch mal richtig schief laufen können. Ne?
Total, total, ja. Vor allem, da war sicherlich Alkohol im Spiel, nehme ich mal an.
Da war Alkohol, Drogen im Spiel. Das waren auch Leute, die sind dann direkt ins Ausland geflüchtet. Das war auch ein Leihwagen. Also man hat sie leider bis heute nicht bekommen. Also das sind natürlich auch so Dinge, die kann man nicht vorhersehen. Auch keine schönen Dinge. Wir haben auch, was auch total crazy gewesen ist, wir haben es mal daran versucht, Ü16-Partys zu machen.
Ü16.
Ja, also du kannst mich gerne fragen, ob ich 100 Partys mache oder eine Ü16-Party. Dann mache ich mache ich dir lieber 100 Veranstaltungen im Segment Ü18. Das ist so ausgeufert, das kannst du dir nicht vorstellen. Das waren Ausnahmezustände. Die sind auf die Türsteher losgegangen, die haben mich angespuckt vor der Türe. Wahnsinn. Ja, wirklich alkoholisiert. Kein Respekt. Kein gar nichts. Und dann standen wir in der Presse, weil dann irgendwann auch die Türsteher natürlich auch Platz verschaffen wollten. Express, Bild-Zeitung. Das sind natürlich auch immer so Dinge.
Das ist ja das Problem.
Das ist immer so
das Problem, sobald die Türsteher ja agieren und nicht handgreiflich werden, aber einfach sich Platz schaffen, wie du sagst, fühlt sich dann der Gast angegriffen und dann wird der Spieß umgedreht und dann zeigen die auf dem Finger, ja, er war's.
Ja, ich bin aber auch keiner, der irgendwie nicht dann Lanze zeigt und sich auch der Situation irgendwie stellt. Ich habe dann das Telefon am nächsten Tag, ist immer sehr starkes Krisenmanagement dann angesagt, bin auch mit den Eltern telefoniert, die dann angerufen haben und habe dann auch gesagt, ja, ihre Türsteher, dann ist dann, sie wissen doch gar nicht, wie ihr Kind, mein Kind macht das nicht. Also mein Kind macht.
Ja, das ist der Klassiker.
Also mein Kind macht das nicht. In dem Fall mag es vielleicht jetzt so gewesen sein, nur also solche Veranstaltungen, und das tut mir auch sehr leid, dass wir das auch nicht mehr in der Form machen, aber sowas kann natürlich auch dann auch ein Unternehmen wie eine Nachtresidenz auch kippen. Also du bekommst natürlich ganz schnell ein negatives Image, wenn so Sachen verrutschen, weil wir haben Probleme mit den Nachbarn bekommen, die haben da wild gepinkelt, die haben da hingekotzt, die Straße sah aus, als wenn der Rosenmontagszug bei uns rechts abgebogen wäre. Mit den Alkoholflaschen kommen die dahin. Und da haben wir mehr Probleme gehabt als alles andere. Also ich bedauere, dass das tatsächlich so ist, dass wir sie nicht mehr machen. Muss aber einfach auch sagen, der Kartenvorverkauf, der war, den konnten wir nicht richtig kontrollieren. Und das war, Ü16-Veranstaltung, ganz, ganz schlimm.
Das geht vielen Diskotheken so. Ja. Das geht leider Gottes vielen Diskotheken so. Und wenn ich beispielsweise in meinem Resident-Laden auflege und mal eine Ü16-Party ist, was vielleicht einmal im Monat stattfindet, dann am Ende des Abends merkst du einfach, wie Klos demoliert worden sind, wie die Barkeeper angepöppelt werden. Genau. Und da denke ich mir so, Leute, wir sind hier alle, um Spaß zu haben. Und
hast du doch,
wenn ihr Probleme machen wollt, dann geht woanders hin, aber doch nicht hier. Aber es ist halt einfach die Kombination, wahrscheinlich jugendliche Leichtsinn, zu viel Testosteron und zu viel Alkohol.
Das auf jeden Fall. Also ich finde den Aspekt, den du gerade jetzt gesagt hast, den vergisst man ja sehr schnell. Allein das Mobiliar und wie die Leute dann auch damit umgehen, das kannst du gar nicht in Geld aufwiegen. Und der finanzielle Aspekt, den man ja als Betreiber nicht außer Acht lassen sollte, der ist erstens nicht gegeben. Und in zweiter Linie geht es ja darum, so ein Next-Generation-Ding daraus zu machen. Ne? Irgendwann kommt ihr mal zu uns.
Das ist ja das, ja.
Habe ich ja gerade schon gesagt, ich bedauere das sehr, dass es so ist, wie es ist. Aber werde auch keine Veranstaltungsreihe mehr in diesem Kontext machen. Also das ist.
Aber weißt du, was das Schöne ist? Die Resi zeichnet sich ab im Endeffekt, dass man erst ab 18 reingehen kann. Dann ist die Vorfreude der aktuell unter 18-Jährigen vielleicht sogar größer.
Ist da hast du völlig recht. Es war natürlich so auch zu damaligen Zeitpunkten auch so, dass wir natürlich auch finanziell auch schon in Bedrängnis gewesen sind. Und da musste man natürlich dann auch das eine oder andere machen, was man da nicht gerne gemacht hat, weil wir keine Luxussituation hatten. Und da muss man sich ja erstmal reinarbeiten. Aber mit so Geschichten kann man natürlich mehr kaputt machen als alles andere, weil Image ist das A und O. Und gerade in der heutigen Zeit, das weißt du ja auch, wenn irgendwas passiert, zack, bum, 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 Social Media, dann geht das Ding ab. Du kannst die Welle nicht mehr aufhalten. Ne? Also,
keine Chance, ja.
Da hast du keine Chance, da gibt es auch keine zweite Chance. Weil dann hast du dann den Stempel
auf. Wenn die Tatsachen einfach auch verdreht sind oder nicht wahrheitsgemäß dargestellt werden.
Auch das, und wir haben ja, das hatte ich ja vorhin auch erwähnt, die Sparte mit unseren Firmen-Events und Corporate-Events, die sehr, sehr einen hohen Anteil an Umsatz bei uns auch natürlich aufs Jahr natürlich, haben. Ja. Und da arbeiten wir mit Banken zusammen, mit Messe, mit Caterern. Und da haben wir natürlich auch eine gewisse Vorbildfunktion. Und vor allen Dingen auch, ich sag mal so, wir müssen ja clean bleiben.
Total. Ja.
Um einfach auch ein Interesse zu wecken und nicht ein Interesse in negativer Richtung, also, sondern einen positiven Ansatz, dass man professionell arbeitet. Und das kannst du natürlich mit so einer Ü16-Veranstaltung, wie es damals gewesen ist, dann ganz schnell kaputt machen, also Geschäftsbeziehungen einreißen.
Ja, das sind ja auch zwei ganz andere Themenfelder. Also klar, am Wochenende hast du das Partyleben, was, sage ich mal, seriös ablaufen sollte, aber natürlich lockerer dargestellt wird. Und wenn ihr dann beispielsweise Caterings macht oder irgendwelche Messen, da kommen ja Unternehmen, die erwarten dann, dass es on point passt, dass es von der Qualität her passt und von der Umsetzung auch.
Genau.
Und da musst du halt, wie du auch schon
vorhin professionell hast, sein.
Als Unternehmer denken. Und es ist ja auch gut, dass ihr dann so gesagt zwei Standbeine habt mit der Resi.
Absolut.
Und, anders ist es in der heutigen Zeit einfach schwierig zu überleben, ja.
Ja, gerade aktuell, also auf jeden Fall.
Ja. Apropos das Thema aktuell. Wie nutzt du die Zeit oder ihr die Zeit in der Corona-Krise? Du hast vorhin angerissen, dass jetzt ein Restaurant gebaut wurde oder ihr baut.
Also kurz zusammengefasst, nachdem ich 5 Wochen durch Amerika getourt bin, habe ich meine Akkus wieder aufgeladen, weil so mal am 31.12. durch natürlich das ganze Jahr viel Energie auch bei mir gezerrt wird und mit den Silvesternächten auch nochmal ein großer Energieverlust da ist, bin ich natürlich wiedergekommen vollem Elans und Ideen. Ja. Und wir hatten ja Jason Derulo gebucht gehabt. Okay. Und Bowser war ja dann als letztes bei uns nach dem Karnevalswochenende. Es war auch mal wieder so ein Versuch, auch in die Richtung zu gehen, international zu sein mit dem Jason Derulo. Und das wäre auch alles wieder aufgegangen. Also wieder mal zum Punkt Bauchgefühl und ich kann es noch fühlen. Kam natürlich dann ganz schnell die Keule mit Corona. Und da bin ich tatsächlich krank geworden. Ich war richtig krank. Also so krank war ich in meinem ganzen Leben noch nie. Und habe auch einen Corona-Test auch gemacht. Hatte aber kein Corona.
Ja, Fieber dann wahrscheinlich.
Ich hatte Fieber, 40 Grad Fieber, mehrere Tage lang. Also ich war, also es ging mir wirklich noch nie so schlecht. Ich glaube, da kam dann alles nochmal raus. Dieser ganze Druck, der dann auch, natürlich dann auch. Ja, und dann lag ich bei mir oben auf der Couch und hab mir natürlich Gedanken gemacht, wie geht's jetzt irgendwie weiter, was machst du jetzt? War natürlich irgendwie voller Elan und voller Tatendrang und habe mir natürlich meinen Fahrplan fürs Jahr irgendwie festgelegt und der beinhaltet nicht nur dieses Jahr, sondern das 2020 ist immer das Brett für 2020, Entschuldigung, 21.
2021.
Genau, und du musst halt immer den langen Turn sehen. So, und dann nimmst du das eine raus, das andere wieder rein. Ja, und da habe ich mir gedacht, so, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder machst du jetzt weiter oder du machst jetzt nicht weiter. Und dann bin ich ins Büro gegangen und habe gesagt, so, ich würde jetzt hier gerne weitermachen. Ich würde gerne den Laden auf Vordermann bringen, weil wir haben eine To-Do-Liste, die ganz klar zeigt, dass wir noch lange nicht am Ende sind. So. Und da ich keinen von den Mitarbeitern zwingen kann, habe ich dann eine Umfrage gemacht. Eine anonyme Umfrage mit Ja, Nein, wo jeder reinschreiben konnte, arbeiten wir weiter oder nicht. Und die Umfrage lag bei 99%, dass alle im Grunde noch weitermachen wollten. Und dann haben wir natürlich die Zielearbeit. Wir haben die Böden neu gemacht. Wir haben den Laden sukzessive nochmal umgebaut. Mhm. Dann haben wir neue Konzepte geschrieben, ein neues Barkonzept geschrieben. Dann haben wir unten ein Restaurant reingebaut, was italienische Küche beinhaltet, weil ich mir die ganzen Rezepte auch aus Italien geholt habe. Wer tatsächlich auch selber mit in der Küche drinstehen. Oh. Mit meinem Vater. um die Investition herauszuarbeiten, weil ich da einfach Spaß dran habe. Ja, ja, ja. haben das Kassensystem geändert, haben das Nachtbüro, was es über 19 Jahre gegeben hat, rausgerissen. Okay. Das wird jetzt die Flaschenküche werden, also eine richtige Flaschenküche in Form von, so wie man das aus Las Vegas kennt. Ja. Also die Flaschenpräsentation wird eine andere sein, wie es jemals zuvor gewesen ist. Und glaube auch, dass das so für die Nachtresidenz und auch für unsere Konkurrenz tatsächlich eine höhere Maßlatte sein wird, weil das eine andere, schon eine andere Liga sein wird. Aber mehr möchte ich da auch nicht so verraten. Also es ging eigentlich prinzipiell darum, die Sachen und die Zeit, die Sachen abzuarbeiten und die Zeit zu nutzen, besser zu werden in den Strukturen, ein vernünftiges Warenwirtschaftssystem, neue Einkaufspolitik. Ne? Und so ergibt das natürlich dann am Ende des Tages ein Ganzes und wird uns auch zur Wiedereröffnung einen Riesenprozenten Anteil an Aufschwung geben. Nicht nur finanziell, weil natürlich auch viele Mechanismen besser funktionieren, sondern weil kein Gast reinkommt und sagt, also ich sehe es ja, wie manche anderes machen, leider Gottes, die haben die Tür zugemacht, die meine Tür wieder aufmachen und so weiter.
Das ist das große Problem, ja.
Sehe ich auch. Das wird der Gast auch sehen. Und auch das Marketing, wir machen ständig weiter, wir posten was, wir sind aktiv, machen Umfragen, versuchen die Leute auch ein bisschen mit einzubinden, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und ich glaube, das ist sehr entscheidend dafür und gerade in der heutigen Zeit, und du hast es ja auch eben so schön gesagt, ne, bei so einer Größe wie die Nachtresidenz ist es halt schwierig, auf dem Markt zu existieren. Und das ist es auch, weil natürlich auch das Firmen-Event-Geschäft auch drunter leiden wird. Alles wird drunter leiden, aber unser Krisenmanagement ist gut. Ich genieße das Vertrauen. Der Daniel genießt das Vertrauen. Wir beide sind ein eingespieltes Team, haben schon sehr, sehr viele Krisen durchstanden und muss aber einfach sagen, dass das Team an sich, so wie ich das jetzt dasteht, das ist schon ein Kaliber. Also, ich liebe das, mit denen zusammenzuarbeiten und für mich ist das geballte Kompetenz. Punkt. Ja. Und mit denen ziehe ich jetzt in den Krieg. Ich verliere unfassbar viel Geld. Kannst du dir gar nicht vorstellen.
Jeder in der Branche verliert aktuell sehr viel Geld. Ja.
Und die werden alle noch voll bezahlt von uns. Auch aus meiner privaten Tasche und von der Nachtresidenz. Und das ist, glaube ich, einfach auch wichtig, auch als total, Mitarbeiter zu wissen, dass man eine Zukunft hat. So.
Vor allem, dass man trotz dieser Zeit einfach zusammenhält und das, was du die letzten Jahre aufgebaut hast, versucht weiterhin trotz dieser aktuellen Zeit weiterzuführen und am besten noch gestärkt aus der Krise rauskommen.
Und diese Änderungen, also diese Änderungen, die wir da vollzogen haben, die sind, das sind ja Dinge, die ich erst in anderthalb Jahren vollendet hätte.
Ja, ja, ja.
Also in puncto Restaurant, Kassensystem oder die Flaschenküche und auch Strukturen, die Lageristik ist komplett aufgebröselt. Es wird neue Thekenanweisungen geben, es wird ein neues Barkonzept geben, also mit der Library, mit Highballs, da haben wir neue Getränkekarten erarbeitet und das ist im Zeitmanagement, ich arbeite mehr, als wenn der Laden aufhört.
Aber das, wie du gemeint hast, du hast die ganzen Pläne eigentlich, hättest du wahrscheinlich erst in eineinhalb bis zwei Jahren umgesetzt und jetzt nutzt du einfach die Zeit, die da ist. Also richtig. Klar ist die Situation bescheiden, aber die Zeit ist jetzt da. Am Wochenende ist kein Betrieb. Du bist vielleicht auch am Wochenende, kannst du dich mehr ausruhen wie normalerweise. Und
Das ist es gar nicht so. Bei mir spielt sich das alles sehr viel im Kopf ab. Also ich werde jetzt auch mal ein paar Tage wegfahren, tatsächlich nächste Woche Montag mit meinem Onkel nach Slowenien, um ein bisschen auszusparen. Ich war noch nie da. Ich bin immer jahrelang drum herum gekommen. Er hat gesagt, komm mit, jetzt fahre ich mal ein paar Tage weg. Es wird, wenn der Laden aufgeht und es läuft, werde ich dann halt anders wieder mich strukturieren. Weil jetzt ist das halt natürlich auch, man muss halt schon gegenüber den Mitarbeitern und der Öffentlichkeit auch eine gute Schulter, sage ich jetzt mal, zeigen, an die man sich anlehnen kann, anstatt jetzt groß rumzujammern. Man muss ja nach Lösungen suchen, nach Lösungsansätzen und vor allen Dingen versuchen auch positiv auf die Zukunft im Grunde genommen getrimmt zu sein, weil Trübsalblasen kann ich in meinen vier Wänden alleine, aber es hat Angestellten nichts anzugehen.
Ich bin sehr gespannt, wie es ankommen wird, wenn die Rese wieder aufmacht.
Du bist natürlich herzlich eingeladen.
Sehr gerne, da komme ich gerne mal vorbei.
Und die Hotelpreise sind sehr günstig, wir haben ja momentan keine Messen mehr. Ja. Und das bekommst du noch von mir geschenkt.
Ach, vielen Dank, vielen
bist du,
Dank.
Du bist DJ, sagst du?
Genau, ich bin DJ, ja, seit 10 Jahren.
Da habe ich aber eben ein paar Sachen abgelassen, wa?
Du, ich kenn manche Pappenheimer, weißt du?
Ja.
Es gibt die und die, von daher, also ich habe ja auch einiges erlebt und ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, was du erzählt hast und kann dir auch teilweise tatsächlich zustimmen.
Ja, das ist halt auch so, wenn man als Betreiber oder noch nicht mal als Betreiber, als Veranstaltungsinhaber ne, ja, zu den DJs gehst und sagst, mach mal bitte das und das Lied, dann leg mal ein bisschen und dann doof angeguckt wirst.
Ja.
Da fällt mir ja nichts mehr zu ein. Also war mal auf einer Hochzeit, da hat der DJ zu Braut gesagt, das passt mir jetzt gerade nicht. Zur Braut.
Das geht halt gar nicht. Also, da bist du halt kompletter Dienstleister bei der Hochzeit.
Völlig versagt.
Nein, aber ich glaube, es kommt auf das Standing an. Also beispielsweise ein David Guetta würdest du wahrscheinlich auch nicht großartig ins Wort reden. Nicht. Aber bei DJs, die, sage ich mal,
in der Range von 500 Euro bis 800 Euro liegen, also da erwarte ich dann schon, dass man sagen kann, aber ich hätte jetzt mal hier bitte weniger oder ich hätte jetzt mal ein bisschen mehr.
Total, und das ist ja dann schließt sich so gesagt der Kreis. Ja. Man ist ja ein Konzept, man muss ja im Team zusammenarbeiten am Abend oder generell an Abenden und da muss sich so ein DJ auch ein bisschen fügen können.
Ja.
Und nicht sein künstlerisches Dasein ausleben. Also da gibt es da, glaube ich, ganz, ganz andere Events oder andere Möglichkeiten, das zu tun.
Ja, und ich glaube, dass was mir dann bewusst geworden ist und was den DJs immer so bei mir, gerade so was meine Eventreihen angeht, immer geärgert hat, die standen nie im Fokus, sondern das Brand. Die Musik ist natürlich sehr entscheidend, das ist keine Frage. Aber ob ich da auflege oder du da auflegst, ist am Ende des Tages egal. Hauptsache, die musikalische Komponente stimmt. Und die wird aber nie bei 1000 Leuten stimmen. Oder 2000.
Keine Chance.
Sondern das Brand steht im Fokus und das war der Erfolg. Und es gab nämlich sehr, sehr viele Eventreihen, die ich beobachtet habe, die den Fokus auf den DJ gelegt haben. Da gab es Streit. Und dann auf einmal Bums. Dann wird gehatet und dann geht eine Veranstaltungsreihe nämlich kaputt.
Da hat sich auch über die Jahre einiges entwickelt. Also klar, ich als DJ möchte natürlich auch schauen, dass ich vielleicht nicht im Mittelpunkt stehe, aber natürlich einen guten Job mache und auch dazu beitrage, dass die Brand oder die Veranstaltungsreihe dementsprechend auch gepusht wird durch meine Interaktion mit dem Publikum.
Das kommt ja nochmal dazu. Also ich habe mir immer einen Leitsatz festgehalten, ein guter DJ ist für mich, der den Kopf hebt. Und wenn er den Kopf hebt und sieht, ob die Leute tanzen und nicht die ganze Zeit nur auf seine Plattenteller guckt und spielt im Endeffekt für seine 10 Leute und Freunde, die dahinter sind.
Ja, genau.
Punkt.
Ja. Das ist halt das. Ne? Und das unterscheidet wahrscheinlich dann einen guten DJ von einem schlechten DJ.
Ja, ich würde es eher anders sagen, von einem guten Dienstleister zu einem schlechten Dienstleister.
Genau, genau. Also ich habe es auch nie verstanden, wieso Leute ihr Schema oder ihr Genre durchziehen. Ich bin da auch einer, der lieber flexibel mal schaut, was passiert um mich herum. Natürlich habe ich mein Lieblingsgenre, was eher im elektronischen Bereich ist, House, sowas die Richtung. Aber auch da, Patrick, kann
ich dir sagen, da habe ich in den letzten Jahren wirklich eine gute Chemie gefunden. Und das ist ja auch sehr, sehr schwer in die Nachtresidenz als anderer, also als Newcomer-DJ oder als DJ aus anderen Eventreihen reinzukommen. Da bin ich schon, muss ich tatsächlich gestehen, weil ich natürlich auch 3 Samstage halte, knüppelhart, aber auch loyal meinen langjährigen DJs gegenüber.
Ist ja auch sehr gut.
Wobei der Fetzo immer derjenige ist, der mir die meisten Kopfschmerzen gemacht hat. Aber ich weiß, was ich an ihm habe. Und auch ob Stefan Meine, ultra guter DJ, und das sind ja auch positive Beispiele.
Total.
Und Desert, die haben ja auch feste Jobs, und ich finde immer, so ein DJ, der davon lebt, da merkt man ganz schnell am Abend, dass der auch anders ist. Und DJs, die davon nicht leben, sondern mehr aus Hobby machen, die haben eine ganz andere Auffassungsgabe.
Die haben mehr Spaß dabei wahrscheinlich und haben weniger
Ambition, so Star-Allüren, sag ich jetzt mal, ne?
Ja, genau. Na gut, ich habe eine Frage noch an dich.
Jetzt komm.
Die stelle ich auch jedem Gast. Was wünschst du dir denn zukünftig für die Szene bzw. für die Branche?
Boah, das ist eine sehr, sehr spezielle Frage. Also für die Nachtresidenz wünsche ich mir, dass diesen eingeschlagenen Weg, den wir aktuell unterbrochen haben, durch Corona weiterfahren können. Und nichts lieber als das, dass wir in 5,5 Jahren immer noch zusammen sind als Team. Das würde mich sehr freuen. Für die Branche würde ich mir mehr Klarheit der Politik auch wünschen. Mhm. In Form von Planungssicherheit. Heißt nicht irgendwie flächendeckend andere Regeln. Na, weil heute ist ja auch zum Beispiel wieder ist ja auch wieder was rausgekommen. Was bedeutet das jetzt? Ne? Sind das jetzt 500? Sind das jetzt 1000?
Ich hab den Überblick verloren.
Genau.
Ich habe den Überblick verloren.
Also mehr Klarheit, mehr Transparenz, mehr vielleicht auch Einfühlsamkeit auf Branchen bezogen, weil ein Restaurant, das gibt es ja in Düsseldorf ja auch, das sind dann Restaurants bis 23 Uhr und danach ist das ein Club. Ne? Ja, und dann, weil es ein Restaurant vorher war, dann ist das irgendwie gestattet. Ich wünsche mir einfach mehr Klarheit von der Politik. Vor allen Dingen auch, dass wir die Corona-Krise natürlich überstehen, weil ich schon glaube, dass wir gerade noch am Anfang sind und die Wirtschaft noch sehr, sehr große, massive Probleme bekommen wird, zeitverzögert. Ja. Und hoffe auch, dass der Europa weiterhin zusammenhält. Ja. Und vor allen Dingen auch, dass wir uns gemeinsam aus der Krise einfach herausarbeiten. Also mehr Verständnis von der Politik, mehr Klarheit. Das ist, glaube ich, für einen Unternehmer und gerade auch für meine Branche sehr, sehr wichtig. Gerade für die Eventbranche.
Total. Ja, das ist ja das, was du ja die ganze Zeit sagst. Du siehst dich ja in erster Linie als Unternehmer.
Ja.
Und das ist, denke ich mal, bei der Politik das Problem, dass beispielsweise Diskotheken, Bars oder sonstiges als Bars und Diskotheken gesehen werden und nicht als Unternehmen.
Das ist ja auch ein großes Thema. Also ja. Ich sag dir, wenn die Hörer in diesem Podcast jetzt hier hören, wie viele für die Nachtresidenz arbeiten, wie viele es früher waren, allein das Marketing, was heute Tausende von Euros kostet, ja, in Mitarbeiter erstmal zu investieren, Instagram, Facebook, plus Werbekampagnen schalten, sich weiterentwickeln, Trends entwickeln, mit den Trends gehen, ne, was gestern in war, morgen nicht mehr in.
Das ist das, ja.
Und so weiter und so weiter. Und ich glaube, dass die Anpassung eines Clubs, und das vielleicht mal als kleiner Tipp auch an den einen oder anderen Kollegen, ohne jetzt groß dazu klotzen, ist, man muss mehr investieren in Mitarbeiterstrukturen, wie es halt früher gewesen ist. Es ist nichts mehr wie früher. Ja. Und wer sich da im Grunde genommen zu fein ist, das Geld zu investieren, dem kann ich nur vorhersagen, das ist schlecht gespartes Geld.
Auf jeden Fall. Ja. Ich denke mal, es war ein sehr, sehr gutes Schlusswort von dir. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast.
Du sehr
hast
gerne.
Sehr, sehr viele tolle und interessante Insights gegeben, plus noch ein paar coole Stories. Also hat mich sehr gefreut, dass du auf jeden Fall da warst bei Clubgeflüster.
Hat mich auch gefreut.
Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wenn es weitergeht, wenn es normal weitergeht und wenn ihr wieder aufmacht. Also da.
Und meine Einladung steht, da kommst du jetzt nicht mehr raus, ne?
Ja, die werde ich auf jeden Fall dankend annehmen.
Ja, okay, super. Wir bleiben in Kontakt. Danke, dass wir das heute geschafft haben und gerade so kurzfristig. Und
sehr gerne.
Wie sagt man heutzutage, bleib gesund.
Bleib gesund, sehr gut. Und wenn du da draußen tolle Stories hast und Clubgeflüster toll findest, kannst du gerne mal ein Abo da lassen und du kannst mir auch deine Party-Stories via E-Mail schicken, einfach an stories@clubgeflüster.com oder via Instagram @clubgeflüsterpodcast. Und wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal und bis bald, dein Clubgeflüster.